Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Ein Wochenende mit gleich zwei Feiertagen, Zeit also Luft zu holen und mal über die wesentlichen Dinge im Leben nachzudenken. Und deshalb geht es heute bei uns im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur um die Frage aller Fragen, nämlich um die Liebe. Wovon hängt es ab, ob ich den richtigen Menschen finde, mit dem ich mein Leben teilen will? Was sind die Grundlagen einer glücklichen und dauerhaften Beziehung und welche Rolle spielt dabei unsere Kindheit? Die Psychologin Ursula Nuber hat unendlich viele Gespräche zu Beziehungsglück und Beziehungspech geführt und das Ergebnis in ihrem aktuellen Buch Der Bindungseffekt zusammengetragen. Und darum ist sie heute unser Gast für ihre Fragen. Herzlich willkommen, Frau Nuber.
Guten Morgen, Frau Steinhauer. Hallo.
Was ist die positivste Erkenntnis, die Sie zum Thema Bindung gewonnen haben?
Also die positivste Erkenntnis ist die, dass ich wirklich erfahren habe, dass wir es doch zum großen Teil in der Hand haben, ob uns Beziehungen gelingen. Wir haben die Möglichkeit, wir können lernen, sag ich mal, dass wir gute Bindungen, sichere Bindungen, glückliche Bindungen aufbauen können, wenn wir unsere Beziehungsgeschichte und unsere Bindungsgeschichte kennenlernen. Das ist für mich die wichtigste Erkenntnis aus der Erforschung von Beziehungen der letzten Zeit.
Wovon hängt es ab, ob wir in der Lage sind, gute Beziehungen aufzubauen? Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit der Psychologin Ursula Nuber, die Sie unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 bei uns erreichen können. Frau Nuber, möchte überhaupt jeder und jede eine feste Bindung und Beziehung?
Ich würde mal sagen, in der tiefsten Seele, glaube ich, möchte das schon jeder. Wir sind Bindungswesen, wir sind Beziehungswesen. Es ist nicht gut, dass wir alleine sein, heißt es. Also ja, ich glaube schon, oder ich weiß es auch aus Erfahrung, aus meiner Praxis, die Sehnsucht ist schon da. Aber es gibt Menschen, die sehr betonen, dass sie sehr gerne alleine sind, dass sie gerne unabhängig sind, dass sie gar nicht so sehr jemanden in ihr Leben lassen wollen, weil alleine geht es eigentlich prima. Und die Freundschaften sind ja schließlich auch wichtig, das ist auch richtig so. Aber wenn jemand so dezidiert sagt, also ich bin gerne Single oder ich bin gerne allein, dann glaube ich das auch, aber manchmal steckt dahinter halt möglicherweise auch eine bittere Erfahrung, die diese Menschen sehr früh im Leben machen mussten.
Nun haben Sie ja als Paartherapeutin die unterschiedlichsten Bindungstypen kennengelernt, nämlich die sicheren, die ambivalenten, die ängstlichen und die Vermeider. Können Sie die mal näher beschreiben? Also fangen wir mal mit den sicheren an. Was kennzeichnet die sicheren?
Die sicheren, das sind die, ja, sage ich mal, die problemloseren. Ja. Also die haben Glück gehabt. Sie haben Glück gehabt in ihrer Kindheit, dass sie was erfahren durften, was wir eigentlich alle sollten erfahren, dass sie sich sicher und geborgen gefühlt haben in der Kindheit, dass sie sich auf die Eltern verlassen konnten, dass sie gefördert wurden, dass sie ein Gefühl dafür bekamen, was sie können, aber auch vielleicht, was sie noch nicht so gut kennen. Also eine gute, stabile Erfahrung. In der Psychologie sagt man, also wenn Kinder erleben, dass das Zuhause ein sicherer Boden ist, auf dem sie sicher stehen, aber auch sowas wie ein Hafen bietet, aus dem man sicher auslaufen kann, aber in dem man wieder sicher einlaufen kann, dann entwickelt sich ein sicherer Bindungsstil und dann gibt es so eine psychische Sicherheit, die diese Menschen dann durchs Leben leitet und die ihnen auch es möglich macht, sich auf andere Menschen vertrauensvoll und eben nicht misstrauisch und zurückhaltend einzulassen. Also sie glauben an das Gute im Menschen und sie glauben auch, also sie fühlen sich nicht sofort verunsichert oder sie müssen nicht auf Abstand gehen, um sich zu schützen.
Und das unterscheidet also sie mit Sicherheit von den Ambivalenten.
Genau. Die Ambivalenten sind die Menschen, die eigentlich sehr in Beziehungen oft leiden, weil auch sie haben natürlich eine große Sehnsucht nach Nähe. Sie wollen jemanden an ihrer Seite, aber sie haben die Erfahrung machen müssen, die leidvolle, dass möglicherweise Eltern nicht so zur Verfügung standen, wie vielleicht auch die Eltern es wollten. Also manchmal hatten sie kranke Eltern oder sie hatten ja, vielleicht Alkoholprobleme oder es gab Eltern, die eben aus ihrer eigenen Geschichte heraus nicht so verlässlich da sein konnten. Und dann haben diese Ambivalenten so ein Verhalten, so komm her, geh weg. Also ich brauche dich, ich liebe dich, bitte sei bei mir. Aber sobald irgendwas Irritierendes passiert, dann kommt diese Abwehrbewegung und dann wird die oder der andere rausgeschmissen und oder man bricht auch Beziehungen ab. Das sind sehr, sehr anstrengende Beziehungen.
Mhm, weil sie eben so diese On-Off-Beziehungen sind und du als Partner nie weißt. Und ja, und sie wissen nie als Partnerin oder Partner, was ist denn jetzt gerade, welche Phase ist denn gerade dran?
Das ist sehr verunsichernd und also kaum ist man aus der Tür, kriegt man vielleicht wieder einen Anruf und sagt, bitte komm zurück oder ich habe es nicht so gemeint. Oder es wird auch sehr heftig, also in solchen Beziehungen wird es oft sehr heftig, also auch mit viel Streit und Vorwürfen. Also Drama ist da eigentlich oft, also wenn es ganz extrem wird, ist es sehr dramatisch.
Wie ist das bei den Ängstlichen, wie dramatisch?
Das ist auf leisere Weise dramatisch, würde ich mal sagen. Also ängstlich gebundene Menschen, die haben ein riesiges Defizit an Zuwendung und Anerkennung und können eigentlich nie genug kriegen. Also die Partner oder Partnerinnen von solchen Menschen haben immer das Gefühl, es reicht einfach nicht. Es reicht nicht, was ich auch tue. Es ist nie genug, weil es kommt dann sehr schnell so ein anklammerndes Verhalten. Also du darfst jetzt heute nicht weggehen, weil ich dich heute sehr brauche. Oder du hast, einen Fehler gemacht und du siehst mich nicht. Und der Partner oder die Partnerin sagt, ich verstehe es nicht, ich mach doch so viel und tu so viel und es reicht irgendwie nicht. Und die Ängstlichen haben halt immer das Gefühl, ich muss mir Liebe verdienen. Ich muss irgendwie alles dafür tun, dass der andere bei mir bleibt. Und das ist natürlich unendlich anstrengend, weil sie immer damit rechnen, also kaum drehe ich ihm oder ihr den Rücken, dann ist vorbei. Hm. Also diese Angst sitzt sehr, sehr tief.
Was ist die Folge, wenn ein Mensch so klammert und auch so ängstlich klammert?
Die Folge ist halt oft, dass genau das passiert, was er fürchtet. Mhm. Also so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also der Partner oder der andere sagt dann oft, ich kann es nicht mehr. Also das ist mir zu eng. Je nachdem, was der wiederum oder die wiederum für einen Bindungsstil hat, dann zieht er sich zurück. Oder man sagt, also du wirst mir wirklich zu anstrengend und du bist wie eine Klette. Und immer willst du über Beziehungen reden und immer fragst du mich, ob ich dich liebe. Das sind so Kennzeichen von ängstlich gebundenen Menschen, die brauchen unendlich Bestätigung, dass sie sicher sein können. Und die Sicherheit hält halt nicht, die hält gerade für die nächste halbe Stunde, also um es mal übertrieben zu sagen. Aber bei der nächsten kleinen Irritation ist es wieder vorbei. Und da gehen oft genau dann die Beziehungen in die Brüche oder werden sehr schwierig. Und der ängstlich Gebundene hat die Bestätigung, siehst du, ich kann mich nicht verlassen. Ja. Das ist sehr, sehr dramatisch und tragisch und traurig.
Und der Vermeider, um dann noch den letzten Bindungstypen zu kennzeichnen?
Ja, der Vermeider, der geht so durch die Welt oder die Vermeiderin. Es gibt natürlich beide Geschlechter, immer bei allen Bindungsstilen natürlich. Der Vermeider sagt, ich brauche eigentlich niemanden. Also ich komme ganz gut alleine zurecht. Aber natürlich hat auch der Vermeider Sehnsucht nach einer verlässlichen Bindung. Nur zeigt das nicht und er will absolut nicht sich abhängig fühlen. Das heißt, also, wenn es ihm zu nah wird oder wenn eine Beziehung ernst wird, dann gibt es oft so Ausweichmanöver. Also plötzlich verliebt sich dieser Mensch dann in jemand anderen oder er stürzt oder sie stürzt sich in die Arbeit oder in ein Hobby und ist nie zu Hause oder kommt spät nach Hause oder wie auch immer. Also es sind jetzt nur einige Beispiele. Aber dieser Zwang, unabhängig zu bleiben, das ist sehr typisch für den Vermeider. Und er mag auch gar nicht, wenn der andere oder die andere kommt und sagt, ich würde mal ganz gerne über die Beziehung mit dir reden, dann ergreifen vermeidend gebundene Menschen eigentlich ziemlich schnell die Flucht oder sie werden stumm.
Weil die Autonomie eben an erster Stelle steht und die sagen, lass mich in Ruhe mit deinen Gesprächen.
Ja, ist viel zu viel Gefühl. Ja. Also alles, was mit intimen, engen, tiefen Gefühlen zu tun hat, das möchte der Vermeider nicht, weil er hat in der Kindheit eben, wenn ich es jetzt mal so ganz pauschal jetzt erstmal sage, die Erfahrung gemacht, ich kann mich wirklich nicht verlassen. Ich bin hier nicht sicher in der Kindheit hat er sich nicht sicher gefühlt und hat dann beschlossen, ich brauche irgendeine Strategie, also um diese Unsicherheit auszuhalten. Und das ist eben so diese Unabhängigkeit. Ich bin unabhängig.
Zu welcher Gruppe gehören denn die meisten von uns? Kann man das sagen? Also sind wir eher die Sicheren oder haben die meisten von uns eben das Glück, zu den Sicheren zu gehören? Oder wie verteilt sich das?
Also die Literatur gibt so Auskunft, dass es doch sehr viele sicherer gebundene Menschen gibt, also so etwa 60%. Das sind aber Statistiken, die sind, ja, ich stelle die ein bisschen in Frage, weil wie misst man das? Aber das gebe ich jetzt mal so wieder, also das hat die Wissenschaft so gesagt. Die zweiten sind dann die ängstlich gebundenen. Was ich am häufigsten erlebe, und das sagt auch die Literatur, das ist aber auch mein Erleben in der Praxis, es finden sich, also wenn man fragt, wer findet sich denn, was sind die häufigsten Paarkonstellationen, dann ist eigentlich die Kombi Verfolger, also der ängstlich gebundene, der wird zum Verfolger eigentlich des anderen, jetzt in Anführungsstrichen, also ich verfolge dich mit meiner Liebe und will deine Liebe haben, mit dem Vermeider verbunden. Also ängstlich gebundene und vermeidend gebundene sind recht häufig zusammen.
Die Psychologin Ursula Nuber ist heute Gast bei Deutschlandfunk Kultur, denn wir reden über Beziehungsglück und Beziehungspech und tun dies auch mit Herrn Hinrichsen aus Hamburg. Schönen guten Morgen, Herr Hinrichsen.
Guten Morgen aus Hamburg, hallo.
Ihre Frage bitte, oder?
Ja, meine Frage. Ich bin anscheinend der erste Anrufer und ich habe eine Frage an Frau Nuber. Das Werk von Michael Lukas Möller, spielt das eine Rolle in Ihren Schriften oder in Ihrer täglichen Arbeit?
Können Sie uns dieses Werk erstmal beschreiben, Herr Hinrichsen? Was erzählt Michael Lukas Möller?
Michael Lukas Möller ist, soweit ich weiß, auch war ein Psychologe und hat sein Hauptwerk zum Thema Beziehung. Ist, dass die Wahrheit beginnt zu zweit, ein Buch, und es geht um ein Zwiegespräch. Das Zwiegespräch, die kleinste mögliche Selbsterfahrungsgruppe sozusagen, das Paar, Mann und Frau. Und es geht darum, eben durch ein regelmäßig wiederkehrendes Gespräch mit zu verabredeten Zeiten im Wechsel, jeder eine Zeitspanne, eine Viertelstunde immer im Wechsel, von sich selber zu berichten, um sich selber dem anderen verständlich zu machen. Das ist eigentlich die Grundthese von dem Zwiegespräch darin. Mhm.
Frau Nuber?
Ausreichend?
Ja, hallo Herr Hinrichsen, ich bin da sehr dankbar um diese Frage. Weil, ja. Also in meinem Buch gehe ich nur indirekt darauf ein, weil in dem Teil, wo es dann um Veränderungen geht, geht es schon auch um Gespräche und um Emotionen zeigen dürfen. Aber in meiner Praxis spielen die Zwiegespräche eine extrem große Rolle. Und ich sage zu meinen Klienten immer, wenn ich ihnen die Anleitung gebe zu diesen Zwiegesprächen, und sie schauen mich ganz groß an und sagen, das klingt aber sehr unnatürlich, er spricht der eine und dann der andere, das ist doch kein Gespräch. Ich sage immer, das ist für mich eigentlich die Methode, die sehr, sehr, sehr hilfreich ist, wenn man sie praktiziert und gewohnt ist, weil man wirklich über sich sprechen kann, der andere hört zu, das ist eine wunderbare Erfahrung. Und weil man mit der Zeit mutiger wird und wirklich von sich spricht und Vertrauen fasst zum anderen. Und da gibt es im Endeffekt ein großes Verständnis. Also ich schätze diese Methode sehr und ich denke, er hat Lukas Maria Möller hat da wirklich Bahnbrechendes auch geleistet.
Aber das setzt natürlich voraus, Frau Nuber, dass man in der Lage ist, so ein Gespräch zu führen. Das muss ja richtig eingeübt werden.
Das muss eingeübt werden. Wenn man
ansonsten zu dem Paar gehört, wo der eine sagt, nie hörst du mir zu und immer machst du das und das und dann kommt sofort die Replik und man ist überhaupt nicht in der Lage. Also kann man vielleicht auch erstmal mit einem Moderator, also mit einem Freund, der relativ neutral ist, anfangen? Frau Nuber?
Herr Hinrichsen, wollen Sie was dazu sagen? Ja, gerne.
Ja, ich meine, das ist ja ein grundsätzlicher Punkt, dass man eben sich die Zeit einander einräumt. Das heißt, den anderen sprechen lässt und sich nicht ins Wort fällt und sich nicht unterbricht, sondern eben sich selber mitteilen kann und sich dem anderen verständlich machen kann.
Aber der Einwand, den Sie haben, Frau Steiner, ist natürlich richtig. Also deswegen übe ich das auch in der Praxis. Ich habe es im Buch jetzt nicht so ausgeführt, weil ich weiß, dass man da Vorbereitung braucht. Und wenn das nicht ist, dann kann es auch ganz schön schief gehen. Man muss auch das Vertrauen haben in den anderen. Viele Partner oder Partnerin sagen, das kann ich nicht. Ich kann ihm oder ihr nicht wirklich zeigen, was in mir vorgeht, weil die oder er oder sie benutzt das wie ein Bumerang beim nächsten Streit. Also da braucht es erstmal die Vorbereitung dazu. Das zu üben mit einem Freund würde vielleicht nicht so viel bringen, weil das natürlich eine ganz andere Situation und eine ganz andere Beziehung ist.
Mhm. Herr Hinrichsen, ist das eine Methode, die Sie anwenden?
Ja, ich kann dazu sagen, dass ich über Herrn Möller gestolpert bin vor wenigen Jahren, als eine Beziehung, meine Ehe zu Ende ging und ich irgendetwas besser machen wollte und habe mich umgetan und viele Bücher beziehen sich eben auf zitieren Herrn Möller, aber eben nur in Ausschnitten und natürlich wollte ich dann sein Buch dazu lesen oder seine Bücher dazu lesen und es ist etwas eckig. Die Idee hat mich begeistert, aber die Darstellung und das
wie die Ausführung, ja.
Die Ausführung ist etwas eckig und nicht so geschmeidig und es war jeweils, und ich habe es mit nicht nur einer Partnerin versucht, eben diese Zwiegespräche anzufangen. Und es war etwas schwierig, den der jeweiligen Partnerin dann sozusagen das nahe zu bringen. Hm. Ich habe es mit eigenen Worten versucht. Ich hab das Buch weiter empfohlen und Herr Möller hat ja solche Grundannahmen der Beziehung, die darin sind. Und dazu wäre auch noch eine Frage von mir an Frau Luber. Zum Beispiel die Erkenntnis, jeder ist für seine Gefühle selbst verantwortlich. Ich gehe davon aus, dass Sie das Zitat aus dem Buch wiedererkennen. Zu vermitteln einer Partnerin, das war sehr, sehr schwer. Oder das stieß auf Widerstand, es wurde nicht angenommen.
Das ist das zentrale Thema eigentlich auch in meinem Buch, dass die Gefühle, dass Paare oft miteinander so umgehen, dass sie ihre eigenen Gefühle verpacken. Also sie trauen sich nicht, auch das sind oft frühe Erfahrungen dahinter, wirklich zu zeigen, wie es ihnen geht. Also man begegnet dem anderen wütend, vorwurfsvoll, nörgelt rum oder schweigt vielleicht auch. Aber man traut sich nicht zu sagen, also dein Verhalten hat jetzt bei mir das Gefühl ausgelöst, dass ich dir nicht wichtig bin. Und das ist das eigentliche Gefühl. Das zu lernen, das Zwiegespräch ist eine Methode, zu lernen, was fühle ich denn wirklich? Und das meinen Sie sicherlich damit, und das meinte auch Möller. Wir sind für unsere Gefühle verantwortlich, aber dazu müssen wir sie erstmal kennen. Und durch unsere Entwicklung, durch Erfahrungen, die wir machen, haben wir auch gelernt, dass unsere Gefühle oder auch Bedürfnisse vielleicht nicht zählen. Und dann verpackt man sie in etwas, von dem wir glauben, das zählt vielleicht eher. Also dann darf man auch mal wütend sein, das ist oder aggressiv sein. Das sind Gefühle, die uns angemessen erscheinen. Wir wollen auf gar keinen Fall schwach wirken. Wir wollen auf gar keinen Fall, dass der andere denkt, also er könnte uns übervorteilen. Da fehlt das Vertrauen. Und wenn wir das nicht haben, verbergen wir unsere Gefühle. Und deswegen ist es mir auch in meinem Buch so wichtig, das deutlich zu machen, wie kommen wir unseren Gefühlen auf die Spur. Und dann erst können wir eigentlich dafür Verantwortung übernehmen, wenn wir sie kennen. Und wenn wir uns trauen, dem anderen zu sagen, so und so geht es mir wirklich. Das kann man in diesen Zwiegesprächen gut üben, aber dazu braucht es erstmal aus meiner Sicht die Vorbereitung, den eigenen Gefühlen auf die Spur zu kommen und mutiger zu werden.
Herr Hinrichsen, ich danke Ihnen sehr für Ihren Impuls aus Hamburg. Wie gut Beziehungen im Erwachsenenalter gelingen, das hängt zu einem sehr großen Teil von den Erfahrungen in der frühen Kindheit ab, sagt die Psychologin Ursula Nuber, die heute zu Gast ist im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Und diese Erfahrungen, Frau Nuber, die packen wir in einen Beziehungsrucksack. Was tragen wir da alles mit uns rum?
Ja, je nachdem, wie die Erfahrungen konkret aussehen, die wir in der Kindheit machen müssen, sind da natürlich unterschiedlich schwere Steine drin, würde ich mal sagen, in diesem Rucksack. Wenn ich die Erfahrung machen muss, dass ich im Grunde mit meinen Wünschen und Bedürfnissen nicht gesehen werde, wenn ich die Erfahrung mache, dass es eigentlich nur gut ist, wenn ich brav bin, wenn ich angepasst bin, wenn ich gucke, was wollen Mutter, Vater oder die Erziehungspersonen, die um mich herum sind, dann packe ich da in meinem Rucksack die Strategie, pass dich an, fall nicht auf, oder schau, dass du gute Noten hast oder tu einfach das, was Mutter und Vater erfreut, dann kommst du vielleicht ganz gut durch die Welt. Also da ist dann eher so eine Strategie im Beziehungsrucksack, die sagt, du zählst nicht so viel, nimm dich nicht so wichtig. Ich kann aber auch als Kind die Erfahrung machen, dass ich mal heiß geliebt bin und dann wieder nicht. Und dann bin ich ganz verwirrt und denke, was ist denn jetzt eigentlich los und auf was kann ich mich denn verlassen? Und dann kommt vielleicht die Strategie, ach, ich verlasse mich lieber nicht. Ich werde mal mein Ding machen. Das sind dann so Kinder, in der Literatur nennt man die Pokerface-Kinder. Also die sind eigentlich die Pflegeleichten. Sie gelten als pflegeleicht, die kann man in den Kindergarten bringen, da sind sie brav und sie spielen vor sich hin. Aber man weiß heute aus Studien, wenn man ihre physiologischen Reaktionen misst, dass die oft sehr, sehr gestresst sind. Also die haben im Rucksack dann, passt bloß auf, zeigt bloß nicht, wie es dir geht. Das sind so zwei wesentliche Bausteine, Bauklötze, die man da im Rucksack mit sich rumträgt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Strategie, du musst dich wehren, du musst aufpassen, du darfst überhaupt nicht irgendwie dich anhänglich oder auch abhängig zeigen. Und das sind dann oft Kinder, die sehr rebellisch sind.
Du darfst nicht zu viel vertrauen.
Das Vertrauen mangelt und da ist dann im Rucksack so die Erkenntnis, also pass bloß auf, also halt dich auf Abstand, geh auf Distanz.
Und wir speichern diese Erfahrungen dann in unseren Beziehungsmodellen?
Es gibt dann so, also von der Bindungsforschung her gesehen, spricht man von Beziehungsmodellen, einem Arbeitsmodell. Also in diesem Modell ist so gespeichert, wie geht Beziehung und was ist Liebe? Also auch da fatalerweise ist in dem Modell auch eine Vorstellung von Liebe drin, die uns schadet, aber wir haben nichts anderes erfahren. Und dann denkt man immer, so geht Liebe und so geht Beziehung. Und dann ist das Modell. Und das ist schon sehr tief verankert. Diese Bindungsmodelle bleiben leider auch aktiv. Also die bleiben uns, was aber nicht heißt, dass sie Schicksal sind, aber da kommen wir sicher auch noch drauf. Ja. Das ist erstmal das Grundmodell, nach dem wir dann Beziehungen gestalten.
Ist das denn
übrigens nicht nur Partnerschaften, sondern auch andere Beziehungen. Ja.
Ist das denn wissenschaftlich klar belegt, dass es diesen Zusammenhang gibt zwischen den Erfahrungen als Kind und dem Bindungsverhalten als Erwachsener?
Ja, davon kann man jetzt inzwischen ausgehen. Mhm. Die Bindungsforschung, die ja ein Teil der Psychologie ist, aber eine ganz wichtige Richtung, die hat zahlreiche, in den letzten 20 Jahren vor allem zahlreiche Studien vorgelegt. Der Beginn war in den 50er, 60er Jahren. John Bowlby war der Begründer der Bindungstheorie, hat mit Kindern gearbeitet und auch seine Kolleginnen und Kollegen. Und dann in den späteren Jahren hat man Erwachsene untersucht und deren Bindungsverhalten und hat da durchaus eine Kontinuität festgestellt zwischen den frühen Bindungsstilen, die man als Kind entwickelt, und den späteren Bindungsstilen, die sich dann in der Erwachsenenbeziehung zeigen. Und eigentlich sind die ähnlich geblieben, mit Nuancen anders, aber es ist eindeutig schon belegt.
In Weeze wartet am Telefon Herr Weckmüller. Schönen guten Morgen, Herr Weckmüller.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, ich höre Ihre Sendung hier ganz gespannt. Und ich bin hier gerade bei der Arbeit. Und mir fielen gleich am Anfang, als die Kindheit quasi, die Ereignisse der Kindheit erwähnt wurden. Ich mache mir schon seit unheimlich vielen Jahren darüber Gedanken, welchen Einfluss meine Kindheit auf all die Ereignisse in meinem Leben gehabt hat. Und bekommt so viele Sachen vorgesetzt, wie zum Beispiel Scheidungskinder lassen sich eher scheiden, kann vielleicht stimmen. Bei mir war es ja auch so. Oder ich habe zum Beispiel in meiner Kindheit Strategien entwickelt. Und dazu muss ich noch sagen, ich bin, ein Meister der Lüge. Weil in meiner Kindheit wurde mir das nicht eingeimpft, aber beigebracht zu lügen. Ich musste bei meinem Vater für meine Mutter lügen und umgekehrt. Ich musste für mich lügen, um bestimmten Zuständen zu entkommen. Da war viel Gewalt und so weiter. Und Alkohol im Spiel. Und ich habe gemerkt, dass mich das mein ganzes Leben halt auch begleitet hat. Und die Frage ist nur, kann man das Verhalten, das ja diesen Kindern am Anfang der Sendung zugesprochen wird, dass da irgendwie immer Verhaltensmuster bleiben und sich nicht verändern. Ist das generell eine Tatsache oder kann man aus eigener Kraft die Dinge bearbeiten und sich verändern? Ich bin also bei dem Zweiten, ich bin der Meinung, das kann man. Mhm. Man muss eben nur am Ball bleiben mit seiner eigenen Veränderung.
Von Huber.
Entwicklung.
Ja, ne? Herr Wegmüller, da bin ich ganz bei Ihnen und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass eben diese, auch wenn sie so mächtig sind, wie es jetzt auch klingt und es sich immer wieder bestätigt, dass die Bindungsstile nicht Schicksal sind, dass wir was verändern können. Und Sie haben es im Grunde jetzt schon gesagt, also in dem Moment, wo Sie den Zusammenhang erkennen und wo Sie auch die Wurzel kennen von Ihrem Verhalten, können Sie was verändern. Denn wenn Sie zum Beispiel in einer Erwachsenenbeziehung merken, ja, Sie haben jetzt Ihre Strategie wieder angewandt, Sie lügen sozusagen automatisch. Ich kenne dieses Verhalten übrigens aus meiner Praxis sehr, sehr gut. Das gibt es häufig, wenn man als Kind so eine Schule durchläuft. Also lügen zu müssen, um irgendwie sich zu retten, dann geht einem das so in Fleisch und Blut über. Aber wenn Sie das erkennen und so wie Sie das jetzt auch geschildert haben, habe ich den Eindruck, dass Sie da schon sehr reflektiert sind. Und wenn das in einer Beziehung möglich ist, wenn Sie den Mut haben, Ihrer Partnerin zu sagen, das ist meine, nennen Sie jetzt mal so drastisch, Kindheitswunde, ich will sie dir sagen und es kann gut sein, dass mir das immer mal wieder durchrutscht, dass ich in dieses Muster gerate, aber ich will dich nicht belügen, dann gibt es da ein Gespräch, also dann ist da auch Verständnis in der Regel. Aber Voraussetzung ist, es zu erkennen und das tun die meisten Menschen meiner Erfahrung nach eben nicht so eindeutig, wie Sie das jetzt geschildert haben.
Und man erkennt es, Frau Nuber, indem man sich die Kindheit genauer anguckt und dann gegebenenfalls auch mit Expertinnen oder Experten darüber spricht und das aufdröselt?
Ja, also man kann zum Teil das schon auch selbst machen oder mit einem sehr stabilen Partner oder einer Partnerin. Aber je schwerer der Rucksack ist, den wir da tragen, von dem wir da gesprochen haben gerade, umso besser ist es, man hat Unterstützung, weil natürlich die Dinge, die da auftauchen, auch schmerzhaft sind. Und dazu sollte man Schutz haben. Und deswegen ist es besser, man lässt sich begleiten.
Herr Wegmüller, ich kann Ihnen ein tolles Buch von Ursula Nuber empfehlen. Das heißt, lass die Kindheit hinter dir. Wirklich. Deshalb finde ich das so verrückt, Frau Nuber. Ja. Vielleicht können Sie Herrn Wegmüller auch noch mal kurz von diesem Bestseller erzählen, den Sie geschrieben haben, weil er im Widerspruch zu dem steht, was wir eigentlich heute hier machen. Also lass die Kindheit hinter dir heißt ja, du kannst es schaffen. Also es ist nicht alles in Stein gemeißelt.
Es ist nicht in Stein gemeißelt. Ja, Herr Wegmüller, ja, Entschuldigung.
Nee, ja, ich weiß das. Ich weiß es. Und ich habe mir auch wirklich über viele Jahre auch professionelle Hilfe geholt. Und ich bin auch all diese verrückten Stufen durchgegangen. Zuerst diese, dass ich alles, was mir passiert ist, die ganze Schuld habe ich meinen Eltern erstmal aufgebürdet. Mhm. Ne? Bis ich angefangen habe zu sehen, wie ist ihre Beziehung gewesen? Was haben die erlebt? Und sind alles Kriegskinder und so weiter. Ne? Und dann wird man auch milder und geht ganz anders an die Sache ran. Und heute, ich kann nur sagen, wenn man am Ball bleibt mit sich, ich kenne keine Eifersucht. Ich würde nie irgendwie sagen können, ich liebe dich und ich will dich für immer und all diese Besitzansprüche, die total blödsinnig sind, das kommt bei mir nicht mehr vor. Aber die Voraussetzung ist, dass man vielleicht in seiner eigenen Entwicklung oder in dem Schauen immer am Ball bleibt. Ne? Und das soll jetzt nicht heißen, dass man eine Dauerreflexion macht. Ne?
Gut bestätigen. Also das immer am Ball bleiben heißt, also auch immer wieder mal wachsam sein. Denn man fällt immer wieder in Situationen rein oder man fällt in die alten Fallen. Und wenn man da dann weiß, ups, das ist mein altes Muster, das ist meine alte Strategie, das ist jetzt wieder passiert, dann bin ich ja zuversichtlicher, dass ich das überwinde und kann anders damit umgehen. Im Grunde geht es ja auch darum, also dann mit diesen Dingen anders umzugehen.
Herr Wegmüller, ich danke Ihnen sehr für diesen Appell, immer am Ball bleiben aus Weeze. Jonathan Steffens möchte sich einreihen in unsere Runde und ruft uns an aus Halle. Guten Morgen, Herr Steffens.
Schönen guten Morgen.
Ja, ich würde gerne Bezug nehmen auf das, was Sie am Anfang gesagt haben, zu diesen Bindungstypen. Ich habe mich irgendwie bei fast allen so wiedergefunden. Mhm. Und identifizieren können, außer vielleicht mit dem sicheren Bindungstyp. Und deswegen wollte ich fragen, ob das denn immer so klar gewichtet ist und ob man irgendwie immer besonders ein Typ ist oder ob es gar nicht so klar ist manchmal, was man alles für Typen ist.
Für alle, die es nicht gehört haben, nochmal kurz zusammengefasst. Also Ursula Nuber hat unterschiedliche Bindungstypen herausgefunden und sagt, es gibt die sicheren, die ambivalenten, die ängstlichen und die Vermeider. Und jetzt ist Ihre Frage, Herr Steffens, gibt es auch Kombinationen? Frau Nuber.
Ja, finde ich eine ganz wichtige Frage. Danke, Herr Steffens, das ist gut, dass Sie die stellen. Es ist nicht immer so eindeutig. Es gibt auch Mischtypen. Also, dass ich das so klar abgegrenzt erklärt habe, ist natürlich erstmal wichtig, dass man so eine Ahnung hat, also welche Typologien gibt es. Aber es gibt auch Mischtypen. Also, und es hängt auch durchaus manchmal davon ab, mit wem man gerade eben in einer Beziehung ist, welche Beziehungserfahrungen man macht. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, also in einer Beziehung bin ich vielleicht eher der ängstlich anklammernde Typ, weil ich an so einen extrem vermeidend gebundenen Menschen gekommen bin, da fördert das, das die ängstliche Seite in mir. Und so gilt das auch für andere Bindungstypen. Also es gibt Mischtypen. Und das hängt, wie gesagt, auch von der Umwelt ab, in der wir uns da gerade bewegen. Und wenn Sie Glück haben und an einen sicher gebundenen Partner, eine Partnerin kommen, dann können Sie auch weniger ängstlich sein oder weniger vermeidend. Also das kann gut sein, dass Sie da dass Sie sich wiedererkannt haben in verschiedenen Aspekten.
Herr Steffens, wie geht's Ihnen denn? Haben Sie manchmal den Eindruck, ich weiß nicht, in was für einer Beziehung Sie stecken, dass Sie immer wieder auf den gleichen Typen auch zugehen und sich angezogen fühlen vom gleichen Typen? Weil ich das immer ganz interessant finde, es gibt einerseits dieses Gleich und Gleich gesellt sich gern und dann aber Gegensätze ziehen sich an. Wie ist es bei Ihnen?
Das kann ich nicht so genau sagen. Ich habe nicht so das Gefühl, dass alle Partnerinnen, die ich hatte, irgendwie sich besonders ähnlich sind.
Ah ja.
Aber ich habe irgendwie, ich habe so diese vermeidenden Strategien, also vor allem in Bezug auf Autonomie, so sehr klar wahrgenommen bei mir. Andererseits, andere Sachen, die Sie zur Vermeiderin gesagt haben, passen halt gar nicht. So dieses, ich will nicht über Gefühle sprechen, ich rede nicht über Beziehungen, das ist halt gar nicht mein Ding. Und trotzdem habe ich diese immer wiederkehrende Sehnsucht nach Autonomie, die mich dann meistens aus der Beziehung eigentlich raustreibt.
Ja. Mhm. Also das heißt, so ein bisschen überwiegt das schon, also die Sehnsucht nach der Autonomie und die Unabhängigkeit.
Ja.
Aber gleichzeitig auch die Sehnsucht nach einer Beziehung.
Und ja, klar, das deswegen ist, bin ich dann auch immer wieder in Beziehung.
Ja, aber das ist schon auch sehr häufig bei vermeidend Gebundenen zu beobachten, dass sie da diese tiefe Sehnsucht haben und immer wieder in Beziehungen natürlich gehen und oft auch Menschen suchen, die ihnen sozusagen das Gefühlsmäßige vielleicht ein bisschen abnehmen. Aber sie sagen ja, das ist jetzt gar nicht so ihr Problem. Aber offensichtlich ist da eine tiefe Angst vor Abhängigkeit. Das spüre ich so raus.
Ja,
ne?
Mich würde noch interessieren, Frau Nuber, was passiert, wenn ein Vermeider sich mit einem Ängstlichen zusammentut?
Ja, das ist gar nicht so selten, weil von dem Ängstlichen, der ja sehr viel Gefühl in die Beziehung hineinbringt, also der will ja immer Nähe, der will ja die Beziehung ganz nah haben und leben, da profitiert der Vermeider durchaus davon, auch wenn er sich vielleicht ein bisschen windet und sagt, das ist mir zu nah, weil da übernimmt der andere sozusagen die Arbeit, die Gefühlsarbeit. Und dann hat ein Vermeider auch was davon, weil, wie gesagt, er sehnt sich ja nach Liebe, er sehnt sich nach Zuwendung, er sehnt sich nach Akzeptanz und Anerkennung. Und die kann er vielleicht eher von einem ängstlich Gebundenen kriegen, weil der ja bereit ist, dran zu arbeiten. Mhm. Also es gibt ja auch, also meistens sind es dann Frauen, die mir in der Praxis sagen, ich bin diejenige, die an der Paarbeziehung arbeitet und er profitiert davon. Das ist gar nicht so falsch manchmal. Also das passiert.
Herr Steffens,
darf nicht zu nah werden.
Ja. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf aus Halle und finde es toll, dass Sie ein Mann sind, der sich nicht so gegen Beziehungsgespräche wehrt. Selten, ne, Frau Nuber?
Ja, das ist selten.
Wir gehen zu Saskia Heinrich in Erlangen. Guten Morgen, Frau Heinrich.
Guten Morgen. Meine Frage ist, wir erleben gerade in unserem Umfeld, sobald die Kinder vielleicht dritte, vierte, fünfte, sechste Klasse erreichen, gehen massenweise Familien zu Brüchen. Und zwar auch die Partnerschaften, wo wir gesagt haben, ey, so eine gesunde Familie, das wird ewig halten. Unglaublich, was sie schon, was sie mit den Kindern machen, wie sie sich verändern, wie sie ihre Wege gehen in der Familie mit den Kindern und so weiter. Und trotzdem hält das nicht. Und ich habe mich in diesem Jahr noch ein bisschen mit dem Thematik das innere Kind und die Beziehung zwischen ich als Erwachsene und meinem inneren Kind und meinen Kindern, die ich zur Welt gebracht habe, beschäftigt. Und irgendwie frage ich mich, warum ist es so, dass in der Familie oft das innere Ich, das innere Kind, das innere Selbst irgendwie so verkümmert, dass man nachher offensichtlich als Partner den einzigen Ausweg sieht, diese Familie zu verlassen?
Mhm. Frau Nuber.
Das ist eine sehr ernsthafte und wichtige Frage. Wenn die Kinder größer werden, dann ist es ja meist so, dass das Paar wieder bemerkt, dass es ein Paar ist. Also es ist ja dann eine lange Familienphase, eine lange Teamphase. Wir erziehen unsere Kinder so gut wir können und wir setzen alle Energie da rein. Und dann ist eigentlich das Paar im Hintergrund. Und dann, wenn die Kinder nicht mehr so viel Betreuung brauchen, dann steht man voreinander und sagt, ja, was verbindet uns denn eigentlich? Und da merkt man vielleicht oft die Defizite, und Sie sprechen das innere Kind an, vielleicht auch die Hoffnungen und Wünsche, mit denen man die Beziehung eingegangen ist. Früher, am Anfang, wo noch keine Kinder da waren, hat man ja Wünsche und Hoffnungen. Mit diesem Mann, mit dieser Frau, mit diesem Partner kann ich meinen mein inneres Kind auch ein Stück weit beruhigen oder weiterentwickeln. Ich kann Entwicklung gehen und dann kommt die Familie, dann kommt das Haus, dann kommt der Job und dann bleibt alles im Hintergrund. Und wenn dann wieder Platz ist, dann merkt man oft das Vakuum, in dem dieses Paar sich bewegt. Das ist eine große Herausforderung für Paare. Und schade, schade, wenn Sie sowas sagen, dass die Paare dann daran zerbrechen und auseinandergehen, dann ergreifen Sie die Chance nicht, und die in der Herausforderung von dieser Lebensphase liegt.
Vielleicht kann dabei helfen, was Sie auch in Ihrem aktuellen Buch Der Bindungseffekt beschreiben, Frau Nuber, was der Bindungsforscher Karl-Heinz Brisch herausgefunden hat. Darüber reden wir nach 10 hier bei Deutschlandfunk Kultur. Zunächst mal herzlichen Dank an Saskia Heinrich für Ihren Anruf aus Erlangen. Wir haben, Frau Nuber, jetzt schon viel über Bindung gesprochen in der ersten Stunde und würden uns gerne den Bindungsforscher Karl-Heinz Brisch zuwenden. Der hat für Eltern das sogenannte SAFE-Programm entwickelt. Heißt, sichere Ausbildung für Eltern. Was wird da gelehrt und gelernt?
Ja, das ist eine ganz große Leistung, die Herr Professor Brisch da in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, dass er Eltern, aber übrigens nicht nur Eltern, auch Erzieher und Lehrkräfte, schult er auch, beibringt, was braucht ein Kind, wie können sie die Signale ihres Kindes am besten verstehen, wie reagieren sie gut, wie gehen sie damit um, wenn sie ein Baby haben, was schreit, wie gehen sie damit um, wenn sie merken, dass sie irgendwie mit eigenen, aus der eigenen Kindheit etwas in ihre Erziehung hineinlegen. Das hat er mit ganz ausgefeilten Methoden, also er zeigt den Menschen Videos und da kann man sehr genau sehen, wie gehen Mütter, Väter mit ihren Kindern um, woran erkennt man, dass sie dem zugewandt sind, dass sie es richtig machen sozusagen und woran erkennt man es nicht. Also diese Schulung ist unendlich hilfreich und soll eben dazu dienen, und das ist wirklich eine grundlegend wichtige Arbeit, dass Bindungsstörungen und Bindungsschwierigkeiten erstmal gar nicht entstehen, sondern dass eben möglichst viele Kinder also erleben, dass sie sicher sind und dass sie sichere Bindung entwickeln können. Das ist eine Pionierleistung.
Können wir bei dem einen Beispiel bleiben? Was mache ich denn richtig? Oder wie mache ich es richtig, wenn das Baby schreit und zum Beispiel nicht einschlafen will? Was empfiehlt Professor Brisch?
Also es gibt einen wichtigen Begriff in der Bindungsforschung, das ist der Begriff der Feinfühligkeit. Dass Eltern lernen können, also andersrum gesagt, also ein Kind sollte Feinfühligkeit erleben können. Und das heißt, Eltern reagieren angemessen, sie reagieren in der richtigen Zeit und sie reagieren nicht übermäßig. Das ist erstmal allgemein gesagt, aber wenn man es ein Beispiel machen möchte, dann zum Beispiel, man nimmt ein Kind auf den Arm, ein Baby, das kennen wir alle, oder ein Kleinkind, und wir wollen mit ihm schmusen und das Kind dreht den Kopf weg. Aber wir wollen gerne weiter schmusen. Das ist nicht feinfühlig, weil dieses Wegdrehen des Kopfes zeigt, ich habe jetzt genug, du brauchst jetzt mich nicht mehr beschmusen. Das ist ein kleines Beispiel. Und so geht es in verschiedenen Situationen. Was braucht das Kind wirklich? Das lernen die Eltern in diesen Programmen. Und wo sind meine eigenen Bedürfnisse, die ich auf das Kind projiziere? Also mein Bedürfnis nach Nähe oder mein Bedürfnis nach Ruhe oder mein Bedürfnis jetzt irgendwie... einfach aus dem Zimmer gehen zu wollen, wie auch immer. Und das lernen Eltern und Erziehungsberechtigte, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und sie nicht auf das Kind zu verlagern, sondern genau zu spüren, was das Kind jetzt braucht.
Also wenn das Baby schreit und ich spüre, das möchte zu mir ins Bett, dann lasse ich das in mein Bett.
Also wenn das Baby schreit, dann hat es irgendeinen Kummer oder Sorgen oder Bauchweh oder sonst was. Also das nehme ich ernst und versuche es zu beantworten. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum Kinder schreien. Aber ich lasse es nicht schreien oder sage, ach, das beruhigt sich schon wieder. Und versuche eben auch aus, was braucht es? Und dann finde ich das raus. Eltern wissen das, wenn sie nicht ihre eigenen Bedürfnisse sozusagen dazwischen stellen. Also wenn das Kind schreit und ich bin genervt, weil ich jetzt gerade telefoniere oder koche oder sonst was, dann muss ich da innehalten, dann muss ich sofort reagieren. Das ist die angemessene Reaktionszeit. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber das sind so Mikrosituationen. Und die zu erkennen, da ist ein Teil der Schulung.
Die zentrale Frage in dem Zusammenhang ist ja auch, wie kann ich verhindern, meine belastenden Kindheitserlebnisse an mein Kind weiterzugeben?
Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und ich weiß auch, dass das... Herr Professor Brisch ganz besonders am Herzen liegt, dass eben das nicht passiert. Und dazu müssen wir uns kennenlernen. Also wir müssen unser inneres Kind, von dem in der vorigen Stunde schon mal die Rede war, gut kennenlernen. Was für Bedürfnisse hat es? Was für Defizite hat es? Was für schlimme Erfahrungen hat es machen müssen? Und die muss ich kennenlernen, damit ich sie nicht wiederhole. Dass ich nicht, was mir widerfahren ist, im Grunde auf das Kind projiziere. Also wenn ich erfahren habe, es ist gar nicht so wichtig, was für Bedürfnisse ich habe, dann nehme ich die Bedürfnisse meines Kindes nicht richtig wahr. Wenn ich erfahren habe, mal schimpfen oder ein bisschen Gewalt schadet nicht, hat mir nicht geschadet, um jetzt extremer zu werden, dann werde ich mein Kind vielleicht auch mal schubsen oder vielleicht eine Ohrfeige geben oder so. Das darf nicht passieren und deswegen muss man sich selbst gut kennenlernen und vielleicht auch muss man gucken, ob man Hilfe braucht, dass man das in den Griff bekommt und nicht den Kindern antut, also eigentlich was weitergibt.
Martin Wulfes aus Hamburg schreibt, viele Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich auf Beziehungen einzulassen oder Beziehungen erfolgreich und dauerhaft zu erleben, haben häufig in der Kindheit mehr erlebt als die Unsicherheit, geliebt zu werden oder nicht. Sexualisierte und andere Formen von Gewalt sind nach wie vor sehr häufig. Traumatisierte Menschen haben große Schwierigkeiten, sich auf Beziehungen einzulassen. Danke für diesen Gedanken, Herr Wulfes. Und ich würde gerne im Zusammenhang damit Herrn Meyer aus Berlin hören. Guten Morgen, Herr Meyer.
Guten Morgen. Hallo. Hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie. Ja. Mit welchem Anliegen oder Aspekt kommen Sie zu uns in die Sendung?
Also die Frage, die ich habe, ist, wenn man als Kind, im Kinderheim groß geworden ist und dort eben halt auch mit sexualisierter Gewalt zu tun hatte, mein Eindruck ist, ich persönlich komme nicht sozusagen wieder in eine Beziehung. Mhm. Und das ist auch irgendwie nicht aufhebbar. Also ich weiß es nicht. Also ich kenne auch, vielleicht ist ja dieser Eindruck auch falsch, dass Frauen damit zum Beispiel anders umgehen als Männer. Mhm. Weiß aber nicht, ob das stimmt. Also ich habe das bloß dass ich auch Frauen kenne, die Ähnliches erlebt haben, die durchaus dann auch in der Lage sind, halbwegs brauchbare Beziehungen zu führen.
Frau Nuber, ist das so? Also Herr Meyer, sagt, dass sein Eindruck ist, dass, so habe ich Sie jetzt verstanden, Herr Mayer, dass Männer, die sexuell missbraucht worden sind, gelegentlich anders damit umgehen als Frauen. Ist das so, Frau Nuber, dass Frauen da einen anderen Umgang mit lernen können?
Mir liegt da keine wirklich abgesicherte Erkenntnis vor. Mhm. Dazu kann ich leider nichts Verlässliches sagen. Aber ich könnte es, wenn es so ist, und das könnte ich sogar nachvollziehen, dann denke ich, liegt es schon auch daran, dass vielleicht die sexualisierte Gewalt bei Frauen oft dazu führt, dass sie Ähnliches wieder suchen. Also, dass sie sagen, einigermaßen verlässliche Beziehungen führen. Oftmals ist in den Beziehungen auch wieder Gewalt in irgendeiner Form vorhanden. Also nicht in der ähnlichen Form, vielleicht nur in einer anderen. Das ist aber eine Vermutung von mir. Ich kann es nicht wirklich bestätigen. Aber ich kann natürlich bestätigen, was Ihre Erfahrung ist, dass Menschen, die so traumatisiert worden sind in der Kindheit, dass das eine große Hürde ist, anderen Menschen überhaupt wieder Vertrauen entgegenzubringen und diese Traumatisierung zu überwinden. Mhm. Aber auch da glaube ich, weil Sie sagten so nebenbei, so, naja, vielleicht ist da gar nichts zu machen. Das ist nicht so ganz meine Erfahrung. Also ich bin keine Therapeutin, das will ich dazu sagen. Aber es gibt hervorragende Traumatherapien, die durchaus helfen, mehr Sicherheit zu bekommen, wieder in ein etwas normaleres Leben zu gehen. Ich will nicht behaupten, dass Trauma, dass es dann weg ist und das geht nicht mehr. Das ist in ihrem Leben drin und das haben sie erfahren. Aber ich glaube, es gibt da schon noch auch Hoffnung, dass man das überwinden kann.
Herr Mayer, vielen Dank für den Anruf aus Berlin. Martin Wolfes, vielen Dank für die Mail aus Hamburg. Und wer sich und seinen Beziehungsrucksack anschaut, Frau Nuber, der guckt ja immer aus unterschiedlichsten Perspektiven. Also aus dem Kind-Ich, dem Erwachsenen-Ich und gegebenenfalls aus dem Eltern-Ich heraus. Was kennzeichnet diese Zustände?
Diese drei Ich-Zustände, die haben wir alle. Also das ist jetzt nichts Pathologisches oder Schlimmes oder so. Die haben wir, weil das Eltern-Ich, da sind die Gebote und Verbote und Regeln, also das, was wir so von unseren Eltern und Erziehungsberechtigten gelernt haben, was wir auch von der Gesellschaft lernen, drin. Das sind so die Orientierungen, die wir auch brauchen. Das Erwachsenen-Ich, das ist etwas, das ist die Rationalität, das ist die Vernunft, das ist, wir lassen uns, wenn wir im Erwachsenen-Ich sind, nicht von Gefühlen oder Impulsen leiten. Da sind wir erwachsen, so wie wir uns das vorstellen unter Erwachsensein. Und im Kind-Ich sind eben abgespeicherte frühe Erfahrungen, positive Erfahrungen, aber eben auch die negativen. Also wir haben das freie Kind-Ich, das meldet sich dann immer, wenn wir irgendwie spielen oder tanzen oder Musik hören und dazu mitsingen. Das ist dann das freie Kind. Mhm. Und das angepasste Kind oder ja, also das beeinträchtigte Kind, das wir vielleicht früher erlebt haben, das ist eben auch im Kind-Ich gespeichert und kann in Situationen abgerufen werden. Das ist dann in manchen Situationen der Fall, dass wir eher in einen dieser Kind, entweder ins Kind-Ich rutschen oder im Eltern-Ich sind und dann besonders streng handeln oder wie auch immer. Also diese drei Ich-Zustände sind normal, aber manchmal ist einer überwiegend und dann wird es negativ. Also zum Beispiel, wenn wir in das Kind-Ich rutschen und wir merken es nicht.
Setzt sich das denn in allen Lebenslagen fort? Also Beispiel, ich bin im Büro und mein Chef triggert irgendwas, was ich als Kind erlebt habe, also dass sich dann dieses Kind in mir meldet und ich da wie so ein kleines Mädchen möglicherweise vor dem Chef oder der Chefin stehe und nicht weiter weiß?
Ja, durchaus. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir uns bewusst darüber sind, dass es diesen Ich-Zustand gibt. Mhm. Weil ich glaube, das kennt jeder auch am Arbeitsplatz, dass er vielleicht einen Kollegen oder eine Kollegin hat, die bringt einem irgendwie, die schüchtert ein oder der schüchtert ein. Oder wenn man zur Chefin muss, dann ist man ganz, ganz, ganz ängstlich irgendwie auf einmal, obwohl es eigentlich keinen Grund dafür gibt. Man rechnet irgendwie mit Maßregelungen und denkt sofort, oh Gott, habe ich irgendwas ausgefressen oder was will die jetzt von mir? Und verhält sich dann vielleicht auch besonders angepasst und schüchtern und zeigt nicht das Potenzial, das man möglicherweise hat. Oder man geht umgekehrt auch in so eine Rebellion und geht schon rein zum Chef und sagt, also ich habe überhaupt gar keine Zeit, heute mit Ihnen zu sprechen. Also um das jetzt mal zu karikieren.
Aber Ihnen habe ich keine Angst.
Genau, vor Ihnen habe ich keine Angst. Oder auch bei Kollegen, also dass man da immer wieder in Schwierigkeiten gerät. Und da kann das gut sein, dass man in dieses Kind-Ich rutscht, weil der andere einen erinnert an den Vater, an die Mutter, an vielleicht den großen Bruder oder die zickige Schwester oder wie auch immer. Also das Familiensystem, das wir mitbringen, ist im Arbeitsleben durchaus darauf übertragbar. Und dann wird es auch oft sehr spannend, wenn man es mal mit den Augen betrachtet. Aber das ist eben wichtig und das ist mir auch in anderen Zusammenhängen wichtig. Deswegen schreibe ich da in meinem Buch auch darüber sehr viel. Dieses Kind-Ich zu erkennen, zu wissen, jetzt bin ich da drin und jetzt darf ich aber nicht so, sollte ich nach Möglichkeit nicht wie das Kind handeln. Ich brauche jetzt keine Angst haben. Oder warum fühle ich mich auf einmal so unsicher und so wenig wert oder habe Angst vor einer Situation, die ich genau meistern kann, aber ich fühle mich irgendwie ja, ganz unsicher. Und dann, wenn ich dann weiß, das gehört in die Vergangenheit, das hat mit der Gegenwart nicht so viel zu tun, dann ist schon, das ist schon die halbe Miete.
Und die halbe Miete ist natürlich auch wirklich es zu kennen, also zu wissen, wie das war, was da jetzt getriggert wird und dass man sich vielleicht dann auch von seinen zu hohen Erwartungen verabschieden muss. Also dass man vielleicht auch einfach sagen kann, gut, ich weiß, dass das jetzt so ist, ich kenne die Ursachen, aber ich kann sie bekämpfen, denn lass die Kindheit hinter dir gilt auch. Also ich kann da was dran machen. Ja,
da kann man was dran machen. Also das ist, ich hatte eine Patientin, die weiß nicht, kann ich kurz erzählen, die hatte immer Angst vor Dienstreisen, obwohl sie sehr erfolgreich war und auch auf den Dienstreisen erfolgreich war. Aber jedes Mal vor einer Dienstreise hat sie so viel Angst gekriegt und hätte sich am liebsten abgemeldet oder krank gemeldet. Und das war ihr Kind-Ich, weil sie war in der Kindheit oft alleingelassen und hatte davor große Angst und hat irgendwie das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt weggehe, dann bin ich mutterseelenalleine in dieser Welt. Und als sie das mal kapiert hatte, hatte sie manchmal immer noch Angst, aber sie wusste, wo es herkommt und dann konnte sie viel besser damit umgehen.
Laura, Studentin, schreibt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mir Männer suche, die emotional nicht verfügbar sind. Sei es, dass diese bereits eine Partnerin haben oder sich in der Übergangsphase einer Trennung befinden oder aber ganz andere Probleme, zum Beispiel Drogenprobleme haben. Meist ist für meine Person kein Platz. Gehöre ich damit zur Kategorie passive Beziehungsvermeiderin? Und wie ist dieser Begriff definiert?
Zwei Dinge fallen mir da ein. Also es könnte sein, dass sie eine Bindungsvermeiderin ist und sich eben Männer sucht, mit denen eine wirkliche Beziehung gar nicht geht. Also damit ist sie ja geschützt. Also sie schützt sich so unbewusst davor, dass diese Beziehung ernsthaft werden könnte, dass sie da wirklich sich festlegen kann. Das könnte sein. Und passiv, was sie damit meint, ist natürlich, dass sie es unbewusst tut. Das ist aber bei all diesen Verhaltensweisen so. Mir kommt aber noch die Idee, ob sie vielleicht die Erfahrung gemacht hat, dass sie helfen muss, dass sie andere Menschen retten muss, dass das vielleicht eine Strategie ihrer Kindheit ist, dass sie dort Erfahrungen machte, dass sie geliebt wird, wenn sie zum Beispiel sich um ihre Mutter kümmert, dass vielleicht der Vater ein Alkoholproblem hatte. Also ich fantasiere jetzt einfach mal. Aber sie könnte mal dahingegen prüfen, ob da vielleicht so ein Helferdrang in ihr ist, weil sie dann glaubt, dass sie dann überhaupt Liebe sich verdienen kann dadurch. Also beide Möglichkeiten sehe ich da. Mhm. Also vermeiden und aber auch helfen.
Ottilie Gerscher hat in Geltendorf die 0800 22 54 22 54 gewählt. Guten Morgen, Frau Gerscher.
Ja, grüß Gott. Ich möchte einfach nur sagen, dass die Kindheit also sehr wohl da auch was ausmacht, weil also meine Eltern und die Eltern von meinem Mann, die haben sich zwar öfters gestritten, aber das war immer klar, dass sie sich treu bleiben wollen und dass man die Probleme, die es gibt, dass man die halt irgendwie lösen will und muss und dass man nicht einfach sagt, ich mache jetzt Schluss und ich gehe jetzt einfach oder so. Und ich glaube schon, dass das was ausmacht, weil auch für das spätere Leben der Kinder, also für mich in dem Fall, weil also ich habe jetzt zum Beispiel auch nie irgendwie bei meinem Mann Angst, dass er irgendwie eine andere Partnerin haben könnte oder so, weil bei meinem Mann war es eben auch so, der hat das auch so mitgekriegt. Und da ist, wenn es einfach klar ist, dass man sich treu bleiben will, dann ist man auch nicht eifersüchtig oder sonst was. Und dann kann man so sein, wie man halt ist. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Vorteil ist, und auch für die Kinder, weil es einfach immer besser ist, wenn die Eltern zusammenbleiben, also wenn immer, wenn sie getrennt leben. Und ich glaube schon, dass da Kindheit, wie gesagt, also ziemlich viel ausmacht und dass man da geprägt wird dadurch.
Also ich finde das schön, Frau Gerscher, dass Sie sagen, uns ist klar, mein Mann und mir, dass wir uns treu bleiben wollen. Ist das deshalb klar, weil Sie da auch gelegentlich drüber gesprochen haben, oder ist das so ein stummes Einvernehmen? Wie haben Sie sich das klar gemacht?
Einfach deshalb, weil zum Beispiel ein Cousin von meinem Mann, also haben wir mal drüber geredet, weil mein Mann hat früher mal ein Mädchen kennt, also es war mehr so flüchtige Bekanntschaft, aber er hat schon so ein bisschen drüber nachgedacht, dass da vielleicht mal mehr draus werden könnte. Und dann war es aber so, dass einfach, dass sie einfach gemerkt haben, dass sie passen doch nicht irgendwie zusammen. Und dann haben sie sich haben sie halt die Lebenswege wieder getrennt. Und dann habe ich mal später mal gesagt, du kannst von mir aus schon mal anrufen, wie es dir da so geht, mit der, wo du früher mal ein bisschen eine Freundschaft gehabt hast. Und jetzt habe ich am Cousin, also von meinem Mann, erzählt, und der hat dann gesagt, so ungefähr bist du wahnsinnig, am Ende geht der wieder zu derer. Und der hätte keinen Gedanken verschwendet, dass er sowas machen könnte. Und also ich habe schon öfter gesagt, also wenn du das willst, und der hat dann auch mal angerufen bei derer, aber also ich habe jedenfalls überhaupt keine Angst, dass die Beziehung irgendwie auseinandergehen könnte, weil wir einfach weil wir uns einfach treu bleiben wollen. Und ja, wir haben auch beide, also wir sind uns beide die ersten Partner, was ja in der heutigen Zeit auch die Ausnahme ist, würde ich sagen.
Wow, wie viele Jahre sind Sie jetzt zusammen?
Wir sind 15 Jahre sind wir, wird es jetzt, dass wir verheiratet sind.
Mhm. Frau Nuber, für mich spricht aus dem, was Frau Gerscher erzählt, eine unglaublich große Freiheit, die sie ihrem Mann auch zugesteht und sagt, mach mal.
Ja, aber das kann sie, und ich denke, sie ist wirklich ein sicher gebundener Mensch. Also sie haben zwar Streit in ihrer Kindheit erlebt, aber sie haben die Eltern so erlebt, dass sie keine Angst haben mussten. Und das heißt, sicher gebunden heißt ja nicht, es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn man im Streit merkt, die Eltern bleiben sich verbunden, dann kriegt man Sicherheit. Und ich denke, dass sie beide, ihr Mann und sie, dass sie sicher gebundene Menschen sind. Sonst ginge das so einfach jetzt in Anführungsstrichen nicht. Und das finde ich ganz toll, weil aus ihren Worten spricht so eine Sicherheit. Also ich finde das sehr schön.
Frau Gerscher, ganz herzlichen Dank für diesen aufmunternden Anruf. 0800 22 54 22 54 ist die Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und wir reden mit Ursula Nuber, Psychologin, über das Thema Beziehungen. In Schwerin wartet Frau Peters. Guten Morgen, Frau Peters.
Hallo, guten Morgen.
Was haben Sie uns mitzuteilen über Beziehungen oder welche Frage haben Sie zu unserem Thema?
Ja, ich gehöre auch eher zu den ängstlich vermeidenden Beziehungstypen. Mhm. Und mich schwach zu zeigen, das tut mir selbst sehr weh. Mhm. Und ich wollte gerne wissen, was passiert, also was kann passieren. Also ich unterstelle in dem Moment ja demjenigen, dass er meine Erfahrungen bestätigt.
Sie meinen, wenn Sie sich jemandem gegenüber schwach zeigen, dann hat der die Möglichkeit, da einzuhaken und sie damit auch zu verletzen mit dem Wissen darüber.
Ja, genau.
Frau Nuber, ich finde, das ist eine wichtige Brücke zu einer zweiten Frage, die unmittelbar damit verbunden ist. Warum ist Ehrlichkeit so schwierig unter Paaren, in der Familie, mit Freundinnen und Freunden? Denn wenn ich ehrlich bin und meine Schwächen zeige, laufe ich ja Gefahr, dass genau das gegen mich gerichtet werden kann.
Ja, da steckt die bittere Erfahrung dahinter, dass wenn ich mich zeige, wie ich bin und wie ich mich fühle, dass ich dann verletzt werde und zutiefst verletzt werde. Also dass ich da nicht gesehen werde und abgelehnt werde. Also dass ich gelernt habe in der Kindheit, so wie ich bin, so liebt man mich nicht. Ich muss anders sein. Und das ist natürlich dann so ein Glaubenssatz, der ganz tief verankert ist und der dann auch in Erwachsenenbeziehungen zum Tragen kommt. Weil auch da geht man dann ran und sagt, also der andere, der liebt mich ja nur, wenn ich so oder so bin. Also wenn ich zugewandt bin, wenn ich nicht kritisiere, wenn ich nicht sage, dass es mir schlecht geht. da ist es halt wichtig, dass man diesen Glaubenssatz auch mal überprüft und ein bisschen aus der Deckung rauskommt. Denn wenn man das nicht tut, wird dieser Glaubenssatz immer wieder bestätigt, weil man ihn nicht in Frage stellt. Ich vermute mal, dass Sie, Frau Peters, einfach solche vielleicht auch Erfahrungen in Beziehungen trotz allem auch gemacht haben. Also sind Sie verletzt worden in Beziehungen? Oder ja, sind Sie schon so vorsichtig, dass Sie gar nicht zeigen, wie Sie sind?
Also beides.
Beides, ja. Mhm. Also Verletzung hat stattgefunden, aber Sie haben, ja, und Sie verhalten sich jetzt so, dass Sie lieber sagen, ich zeige nicht, wie ich mich fühle. Aber das macht natürlich auch sehr unglücklich.
Mhm, genau.
Ja. Also wie gesagt, die Glaubenssätze, die wir da haben über uns, wie wir sein müssen, die gilt es zu überprüfen. Das wäre sehr wichtig. Und wenn das alleine nicht gelingt, dann sich wirklich Unterstützung holen. Das ist sehr sinnvoll.
Weil diese
da
Glaubenssätze,
kann man einüben.
Ja, weil die Glaubenssätze aus der Kindheit eben auch so tief sitzen. Ne? Auch so dieses, ich schaffe das nicht, ich bin nichts wert, ich muss perfekt sein. Das ist ja, ja tief in
einem. Die laufen automatisch.
Ja.
Ja, die laufen automatisch. Sie hat man oft gar nicht parat. Man weiß es nicht. Also die Stimmen, die einen da leiten. Und das erstmal rauszufinden, was leitet mich da, welcher Glaubenssatz ist das? Früher waren diese Glaubenssätze Überlebensstrategien, da waren sie dringend notwendig. Heute sind sie es in der Regel nicht mehr. Es kann so eine Verletzung, die Sie erlebt haben, im Grunde nicht mehr passieren, weil heute sind Sie ein anderer Mensch und Sie sind erwachsen und haben andere Möglichkeiten, auch mit Verletzungen umzugehen. Das aber muss man erstmal lernen, dass es alleine oft nicht zu stemmen.
Sie sagen oder schreiben ja von Nuber, das Leben hat mehr als nur einen Erzählstrang. Man kann das Drehbuch verändern. Ich finde, das ist so ein schönes Bild. Wie könnte Frau Peters das Drehbuch verändern und sehen, dass das Leben mehr als nur einen Erzählstrang hat?
Ja, da müsste sie herausfinden, wer hat denn mein erstes Drehbuch geschrieben? Mhm. Also den ersten Teil meines Lebens. Und wer waren da die Autoren und was haben die mir in das Buch geschrieben? Und dann kann man gucken, bin ich denn damit einverstanden, was da in diesem Buch steht? Und wer bin ich heute? Und wo sind meine Stärken? Wo habe ich vielleicht durchaus ganz andere Erfahrungen schon gemacht, nur ich habe sie nicht abgespeichert, weil dieses erste Drehbuch so mächtig ist. Wir können lernen, uns selber zu entdecken, also der Mensch, der wir wirklich sind, weil die Kindheit ist ja nur ein Teil von uns. Also da ein wichtiger Teil, ein mächtiger Teil, aber wir sind mehr als diese Kindheit. Und das zu entdecken, ist oft ein sehr spannender Weg.
Das kann ich, indem ich entweder Lass die Kindheit hinter dir lese oder aber auch mir wirklich professionelle Hilfe hole. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Ne? Das kann man nicht alleine schaffen.
Nein, also ich denke schon, dass man sehr viel allein schaffen kann. Aber gerade diese tief verborgenen, unbewussten Mechanismen, da braucht es jemand, der da hilft, die Perspektive zu verändern. So ganz alleine ist das oft sehr schwer.
Frau Peters, haben wir ein bisschen geholfen? Hat Frau Nuber ein bisschen helfen können?
Ja, ganz vielen Dank.
Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf aus Schwerin. Und wir gehen nach Hamburg zu Herrn Schlicht. Guten Morgen, Herr Schlicht.
Ja, schönen guten Morgen miteinander. Mensch, ich darf jetzt hier auch noch drankommen, habe ich fast gar nicht mehr mit gerettet. Ja, mein Plädoyer ist an sich, ich sag mal, bei all diesen Fragen und auch großen Fragen loslassen zu können. Also die Tatsache, sage ich mir, dass ich Kindheit habe, ist da. Aber gleichzeitig die Frage, sie vollends aufarbeiten zu wollen, in der Form, wie wir es vielleicht gewohnt sind. Also heute, wo wir denken, über alles Verfügungsmacht zu haben, die haben wir nicht. Und mehr in Beziehung, auch in meiner Beziehung, ist man eben mit Fragen konfrontiert, manchmal, wo man sagt, okay, ich kann nicht alles bis auf das Fundament beantworten, weil ich muss es stehen lassen können. Und auch das auszuhalten, vor dem Hintergrund, dass das auch ein Stück Leben ist. Und ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist, wir sind heute gewohnt, das kam ja auch teilweise rein in den Beiträgen, berechtigt auf der einen Seite, aber in Modellen zu denken, Beziehungsarbeit. Ich möchte meine Beziehung leben, ich möchte sie auch lieben. Arbeiten muss ich ganz viel in ganz anderen Verhältnissen. Und das ist mir teilweise so, ich sag mal, im Zuge heutiger Zeit, ich denke, Mensch, es mal stehen zu lassen, ja, dass ich nicht alles beantworten kann. So, und Ich weiß, es gibt Fragen wie Trauma und Therapie. Das meine ich nicht damit. Deswegen gibt es Bretter, die sind ganz anders zu bohren.
Herr Schlicht, all das, was Sie sagen, ist das das Ende eines langen Denk- und Erfahrungsprozesses? Also haben Sie vor 10, 20 Jahren vielleicht ganz anders über Beziehungen nachgedacht? Oder woher kommt diese schöne Erkenntnis?
Sicher auch. Also ich möchte gar nicht sagen, dass nach dem Motto, so habe ich schon immer gedacht. Aber wenn ich mich auch in Familie unterhalte, auch wo ich sage, zum Beispiel mit meinem Bruder, zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, komm, wir können nicht alles von hinten beantworten. Es ist toll, nachzufragen. Und manchmal muss man sagen, wir sind aus krummen Holz geschnitzt, ja, allerkannt. Läuft nicht alles so glatt, wie es uns immer vermeintlich dargestellt wird. Alles sauber, alles schön, alles rein. Und die Frage bis zur Zahl nach dem Komma beantwortet. Ich glaube, das ist beim Leben ein wenig anders.
Frau Nuber.
Finde ich einen schönen Aspekt, den Sie da reinbringen. Denn natürlich ist das gar nicht möglich, also so einen reinen Weg zu gehen oder alles irgendwie aufarbeiten zu können. Das wäre auch gar nicht mein Anspruch. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Wichtig ist aber, dass man Bescheid weiß, also aus welchem Holz bin ich geschnitzt. Und dass ich das nicht als gegeben hinnehme und darüber resigniere und sage, so bin ich halt und ich kann es nicht ändern. Da würde ich mich ein bisschen dran stören, wobei ich würde auch nicht mit Beziehungsarbeit, aber wir müssen, ich finde schon, wir können sehr viel gestalten, also ich würde das positiver wenden, wir können zum Gestalter unseres Lebens durchaus werden und auch das gilt auch für Beziehungen und dann muss man nicht drüber resignieren oder resignieren tun sie ja nicht, das kommt aus ihren Worten gar nicht hervor. Aber manche Menschen tun das und sagen, so bin ich halt, ich kann nichts ändern. Das finde ich dann immer sehr schade.
Da haben Sie vollkommen recht. Also die Tatsache, dass ich mein Leben gestalten kann, ja, in allen Fragen auch, sag ich mal, unbedommen dessen. Mir ging es an sich mehr auch dieses Plädoyer,
loslassen.
Es mal stehen. Ja, versuch loslassen. Nicht alles. Ja. Sozusagen durch den Kopf. Es gibt auch so viele Sachen, ich sag mal, in der Kindheit, die unbewusst sind, auf die ich gar nicht komme, die mich trotzdem geprägt haben.
Richtig.
Ja, und
Herr Schlicht, vielen Dank für diesen Impuls aus Hamburg. Dagegen spricht, oder nicht dagegen, sondern einen anderen Aspekt bringt Mario Römer mit seiner Mail ins Gespräch. Denn er sagt, mein größtes Problem ist für mich, dass es für mich unmöglich ist, mit meinen Eltern darüber in ein Gespräch zu kommen. Also er möchte noch gar nicht loslassen, sondern er möchte mit seinen Eltern reden. Das belastet ihn und seine Beziehung extrem. Er ist 58 Jahre alt, seine Eltern sind 80 und 79. Mhm. Frau Nuber, das ist natürlich auch ein Problem. Was mache ich denn, wenn ich so gerne reden würde, wenn ich einfach noch nicht loslassen will und die andere Seite ist gar nicht bereit, weil sie vielleicht auch gar nicht versteht, worüber ich da sprechen will.
Wahrscheinlich, ja. Das ist ein wichtiges, aber auch ein schwieriges Thema, weil manchmal müssen wir akzeptieren, dass die Eltern da nicht erreichbar sind und dass es vielleicht auch für uns nicht gut tut, wenn wir dieses Gespräch führen, weil wir ja immer wieder erneut verletzt oder erneut enttäuscht sind. Da ist es manchmal hilfreich zu fragen, worüber will ich mit Ihnen sprechen? Und oft ist eine Brücke, wenn man sich über die Kindheit der Eltern mit Ihnen unterhält und sagt, erzähl doch mal, wie war das denn bei dir? Wie waren denn die Großeltern und so weiter? Und auf diese Weise kommt man manchmal zueinander. Wenig zueinander kommt man, wenn man sagt, also ihr habt mir das und das angetan und darüber muss ich mit euch sprechen. Da schützen sich die alten Eltern oft und fühlen sich schuldig oder gehen in Abwehr und verletzen, wie gesagt, dann nochmal. Dann muss man den Weg alleine gehen und das geht auch. Man braucht die Eltern nicht unbedingt als Gesprächspartner, um was zu bearbeiten und zu verarbeiten.
Deutschlandfunk Kultur mit einer langen Mail zum Thema Beziehungen. Das Abgleiten in eine toxische Beziehung kann fließend sein. Ich habe selbst diese Erfahrung gemacht, schreibt uns anonym. Ängstliche Beziehungstypen können extrem manipulativ sein. Lange Zeit habe ich nicht bemerkt, in was wir uns verstricken. Ich wollte das nicht wahrhaben, was natürlich auch einiges über mich aussagt. Am Ende hatte ich mich fast verloren, war aber immer noch stark genug, mir professionelle Hilfe zu suchen. Nach 24 Therapiestunden habe ich verstanden, was und warum mir das passiert ist und letztlich bin ich froh darüber. Ich kann mir dennoch nicht vorstellen, wieder in einer Beziehung zu leben, es sei denn, mein Partner kennt seinen Kindheitsbeziehungsrucksack und kann sich damit auseinandersetzen. Ursula Nuber, das ist bei toxischen Beziehungen wirklich pures Gift. Wenn man immer wieder in die gleiche Falle tappt.
Wobei ich denke, die Zuschrift oder die Schreibende ist ja da schon ganz weit
also raus.
Sie hat ja viel erkannt und sie weiß jetzt aber auch, wo sie drauf achten muss. Und ich denke, glaube ich, das ist ganz wichtig, weil oftmals gehen wir über Signale hinweg, weil wir nicht Bescheid wissen. Also eigentlich sagt uns die Intuition, pass auf, aber wir handeln dann nicht danach. Also da ist sie schon sehr weit, finde ich gut.
Barbara Meyer ruft uns an aus Schleswig. Guten Morgen, Frau Meyer.
Ja, guten Morgen in die Runde, beziehungsweise zu Ihnen beiden. Ich habe die ganze Thematik nochmal auf einen Fokus bringen. Und zwar das gesprochene Wort. Das gilt sowohl für die Beziehung von Eltern zu Kindern, wie natürlich nachher auch unter Erwachsenen, aber was zwischen Eltern und Kindern so wichtig ist, also was auch sehr bindungsstärkend sein kann, ist einfach die heilsamen Worte. Und ich selber habe erfahren, dass, also ich bin eigentlich nicht in einer Gewaltkindheit aufgewachsen, aber die Worte meiner Eltern, die waren teilweise so verletzend, dass mein ganzes Selbstwertgefühl auch zerrüttet hat. Und ich habe auch eine lange Therapie, sehr erfolgreich, und ich bin seit 30 Jahren auch ganz einverstanden und annehmend mit mir. Aber ich finde das sehr bedeutend, weil auch Worte so giftig sein können, so verletzend, so zerstörend sein können, nicht nur Taten. Und ich habe dann mit meinen eigenen Kindern das sehr gepflegt, gerade auch nach meiner Therapie, dass ich gemerkt habe, Worte können so oder so wirken. Also giftig und verletzend, zerstörend, aber auch sehr heilsam. Und habe gemerkt, wie gut das letztendlich für das gesamte Beziehungsgeflecht ist, wenn man achtungsvoll miteinander spricht und auch wenn es um Konflikte geht. Es schafft, dort auf dieser Sachebene zu bleiben, beziehungsweise nicht auf der Sachebene, aber den anderen auf gar keinen Fall zu diskreditieren. Und das vom ersten Tage an. Also das Kind ist jetzt auch, ne? Gesagt. Also mein Vater, der sagte dann immer, leg doch nicht alles, du legst jedes Wort auf die Goldwaage. Das war dann die Antwort, sozusagen, wenn ich mit Verstimmtheit reagiert habe. Oder dann wurde ich nicht angehört, dann wurde ich übergangen, dann wurde mir irgendwas in den Mund gelegt und es wurde nicht aufgeklärt. Und das war für mich wirklich sehr störend und zerstörend. Ich habe lange gebraucht, da rauszukommen. So das nur nochmal als, das wissen vielleicht, denken viele Menschen, die denken an Gewalt und furchtbare Dinge mit Kindern, aber dieses, wie verwende ich die Worte, wie bedacht gehe ich mit der Ansprache um, ist auch etwas ganz Wichtiges.
Das ist ganz wichtig.
Ja, das, das wäre so mein Aspekt. Ja. Ansonsten nur noch mal ganz grundsätzlich. Auch ich kann nur immer wieder alle Menschen appellieren, versucht euch selber kennenzulernen. Ich selber habe vor 30 Jahren diese Chance gehabt. Und seitdem bin ich wirklich, ich sag mal, ein friedvoller, glücklicher Mensch.
Schön. Also es ist ein langer Weg, Frau Meyer, aber es lohnt sich, ne?
Es ist ein ganz langer Weg, aber es lohnt sich. Ja. Das kann ich nach 30 Jahren, kann ich das einfach nur noch mal ganz deutlich machen. Versucht es. Scheut diese Anstrengung und scheut sie nicht. Und es ist schmerzhaft. Und es geht auch wirklich ohne Eltern.
Frau Meyer, danke erstmal für die Aufmunterung. Ich würde sehr gerne Ursula Nuber noch dazu hören. Vielen Dank.
Also ich bin ganz dankbar für diese Wortmeldung. Also nicht nur, weil Sie so zum Schluss das Plädoyer für die Therapie sprechen, was mir natürlich gefällt. Aber ich finde, Sie haben Wichtiges angesprochen, nämlich Respekt und Achtung. Und das gilt, Eltern zu Kinder brauchen. Kinder brauchen auch Respekt und Achtung. Und auch in Beziehungen mangelt es häufig an Respekt und Achtung. Und die Worte können unheimlich gewalttätig sein. Und das stelle ich fest, auch in meinen Paartherapien, dass es oft an der Achtung mangelt und dass es eben früh anfangen muss, dass man diesen Respekt erfährt. Also dafür bin ich Ihnen sehr, sehr, sehr dankbar. Vielen Dank, Frau Meier.
Ja, danke schön. Linda aus Dresden schreibt, ich merke, dass ich den von Frau Nuber vorhin bereits angesprochenen Reflexionsprozess bereits vielfältig durchlaufen habe. Im Studium, in Gesprächen mit Freundinnen und Freunden über die eigene Kindheit, in der Beziehung mit meinem Partner und in der Aufarbeitung von Trennungen sowie im Erziehungsprozess zu meinen eigenen Kindern. Oft bin ich aber auch am Verzweifeln, dass ich in Alltagssituationen immer wieder in meine Muster rutsche, sowohl im Hinblick auf meine Kinder als auch im Umgang mit meinem Partner. Ich denke, bei aller Selbstreflexion muss man gleichzeitig auch lernen, nachsichtig mit sich selbst zu sein. Und wie das geht, ist mir manchmal nicht so klar. Frau Nuber, Linda aus Dresden spricht da wahrscheinlich vielen aus den Herzen. Man versucht alles, man weiß eigentlich in der Theorie, wie es funktionieren müsste. Und dann zack, ist man wieder in diesem Muster drin und ist aber auch streng mit sich selbst. Statt
das ist das Problem. Das ist das Problem, weil natürlich fallen sie immer wieder in die alten Muster, weil die löschen sich ja nicht, die können wir nicht loswerden. Aber dieses Selbstmitgefühl, sage ich mal, oder die Selbstfürsorge, das wäre ganz, ganz wichtig zu sagen, ja, ich bin nicht perfekt, ich kann es auch gar nicht sein und ich habe Verständnis dafür, für dieses, und da komme ich wieder mit dem inneren Kind, für das Kind, das ich mal war und werde dieses Kind jetzt an die Hand nehmen und mit ihm durchs Leben gehen oder auch durch die Muster gehen und durch die Fallen, in die ich immer wieder reintappe. Aber ich bin jetzt erwachsen, ich nehme das Kind an die Hand und dann kommt die Nachsicht von selbst.
Frau Reichel aus Hamburg ist die letzte Hörerin, die ich unbedingt noch einnehmen möchte. Frau Reichel, 2 Minütchen haben wir noch. Erzählen Sie.
Oh, ich wollte eigentlich das Thema Alter in der Verbindung mit unserer speziellen unmittelbaren Nachkriegsgeneration der Frauen reinbringen und wie schwierig das war und was ich persönlich auch für ein ambivalentes Verhältnis habe, halt eben zu Beziehungen, was individuell ist, also junge Leute im Krieg, meine Eltern, meine Mutter, Flüchtling, die sich in Deutschland nie heimisch fühlte, also ein Entfremdungseffekt und eine nicht gute Ehe mit viel Gezanke und der absoluten Unterdrückung. Also Mutti war das Opfer, die durfte nicht arbeiten, eine begabte Modezeichnerin. Ich als Mädchen wollte nur eins und das fing ziemlich früh an. Ich bin übrigens Schriftstellerin.
Frau Reichel, also Sie haben nur noch eine Minute, Sie müssen das jetzt kürzen.
Ich wollte nur sagen, mit 72, das wird nichts mehr mit den Paaren. Wir wissen zu viel und wir sind zu radikal, also viele von uns. Es ist schwierig, aber es ist auch okay.
Also Sie sind 72 Jahre alt, haben viel verstanden vom Leben, aber jetzt können Sie das, was Sie verstanden haben, gar nicht mehr so richtig anwenden.
Richtig, richtig, weil die gleichaltrigen Herren, das ist wieder ein Problem für sich, weil ich habe das Gefühl, wir sind vorausgeschritten und haben sie hinter uns gelassen.
Mhm. Frau Nuber.
Aber Frau Reichel, das ist doch wunderbar. Also wir Frauen sind auch stark genug, ohne Männer in guten Beziehungen zu leben, weil ich glaube, die haben sie doch ganz sicher mit so Freundinnen und anderen Menschen.
Richtig. Und ich manchmal muss man auch so ein Stückchen Schicksal hinnehmen, auf eine gute Art. Also es ist eher mein Weg als Einzelgängerin, Immigrantin. Ich habe lange in Amerika gelebt. Ich bin also weggelaufen geradezu. Und es hat mich alles eingeholt. Und das ist ein Geschenk, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Rückblick auf die Kindheit, sich selbst verzeihen, auch meinen Eltern habe ich ein bisschen verziehen, weil der Krieg, dem sind wir gerade eben entgangen. Ich bin kurz nach dem Krieg geboren.
Und, ja, Frau Nuber,
dieses Verständnis, also das finde ich gut. Ja, Verständnis auch zu haben für das, was Eltern erlebt haben und was uns passiert ist, dass man es einordnen kann. Und Verständnis ist ein ganz wichtiger Punkt.
Sagt Ursula Nuber, von der wir gelernt haben, das Leben hat mehr als nur einen Erzählstrang. Man kann das Drehbuch verändern in seinen Beziehungen. Ursula Nuber, an Sie und an alle, die angerufen haben und so viele, viele schöne Aspekte mit in die Sendung gebracht haben. Ganz herzlichen Dank und ein schönes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.